Platz nehmen. Halleluja. Jesus, du bist König, dir allein gebührt die Ehre. Wir preisen dich, wir beten dich an und wir rühmen dich, Herr Jesus, an diesem Abend. Preis Gott. Mein Thema heute ist, bleib nicht im Tal des Lebens. Lasst uns hinaufgehen zum Berge Gottes und lasst uns den Thron Gottes erreichen. Lasst uns die Täler hinter uns lassen. Das ist also meine Botschaft, was ich hier habe. Wer kennt nicht Täler, wer weiß nicht, was ein Tal ist. Manchmal denkt man, man kommt hier gar nicht mehr raus. Man ist hier unten und man versumpft und da sind schöne Blümchen und im Tal ist vieles nett. Da gibt es Schmetterlinge, da ist viel Leben, aber ja, Gott will uns hinauf haben. Wir sollen über den Wolken weit in der Herrlichkeit die Größe Gottes, die Macht Gottes erleben und Gott erfahren. Täler sind oft bequem, sind einfach so für uns, so Flachland-Tiroler, das ist also was Wunderbares, wenn man so einfach immer geradeaus laufen kann, aber du erlebst auch wenig. Deshalb, ich lade dich ganz herzlich ein, lasst uns hinaufgehen zum Berge Gottes. Ihr habt dieses Wochenende einige gute Themen. Ich möchte über den Wohlstand sprechen. Am Morgen werde ich über den Wohlstand sprechen. Wohlstand ist Gottes Weg für dich, Gottes Plan für dich. Gott will, dass es dir gut geht, dass es dir so geht, wie es deiner Seele geht. Das wird das Thema sein. Dann am Sonntag werde ich über den Glauben sprechen. Der Glaube ist eine gute Medizin. Für alles nützlich. Also der Glaube ist eine gute Medizin und wir brauchen gute Medikamente. Denn diese Medikamente, die heute alle auf dem Markt sind, die unterdrücken alles. Aber Gott will uns erquicken, Gott will uns beleben, Gott will uns inspirieren, Gott will uns Immunstärke schenken. So, und dann geht's weiter. Mittwoch, halte dich an Gottes Gebote fest und du wirst, dein Friede wird sein wie ein Strom. Bleib nicht im Tal des Lebens stehen. Wir erleben viele negative Dinge in unserem Leben und wir müssen durch diese Einschnitte im Leben durch. Ich werde nie vergessen, als ich zum Nordkap fuhr, ganz hoch oben im Norden, dann Norwegen ist vor lauter Fjorde gezeichnet, also ein Fjord nach dem anderen. Und wenn du die andere Seite erreichen möchtest, wenn du zum Ziel kommen möchtest, du musst viele Fähren benutzen oder ja ständig rübersetzen auf die andere Seite. Und ja, am Schluss wusste ich gar nicht, wie viele Fähren ich ja schon passiert habe oder wie viel ich benutzt habe und so weiter. Wenn wir die Fähre nicht benutzen, dann muss man weite Umwege fahren, um dorthin zu kommen, wo man möchte. Und so ist auch das Leben. Das Leben ist voller Einschnitte. Und es gibt einen Trick. Benutze eine Fähre. Und Gott hat uns eine Möglichkeit gegeben, den Heiligen Geist. Und der Herr sagt, ich will dich tragen, ich will dich führen, ich will dich leiten. Und wir müssen natürlich ja einsteigen und immer wieder aufpassen, wann ist die nächste Fähre. Auf jeden Fall sich immer wieder informieren, wann geht die nächste Fähre, wann kann ich rübersetzen. Du kommst nicht zum Nordkap, wenn du keine Fähre benutzt, denn Norwegen ist so ein herbes, derbes Land. Nur nebenbei, da wird nichts erspart, wenn du ja weiter möchtest und so ist auch im Leben. Gott erspart uns keine Täler, keine Schluchten, keine Tiefen. Meine Bibel sagt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Ich fürchte kein Unglück, dir wird nichts erspart, aber du musst den guten Hirten haben, der dich rüberträgt auf die andere Seite, der dir hilft. Keine Menschen werden Fehler erspart. Jeder Mensch macht Dummheiten. Ich weiß nicht, ob du schon mal heute eine Dummheit gemacht hast, aber wir machen alle Dummheiten. Wir zweifeln. Und Zweifel wird keinem Christen erspart. Und je mehr du zweifelst, desto besser kannst du am Schluss glauben. Viele verstehen das nicht. Die denken, das ist was ganz Schlimmes, Zweifel. Die Apostel zweifelten auch. Sie zweifelten und so weiter. Ist Jesus der Herr? Ist er auferstanden? Sie hörten die Botschaft von der Auferstehung und sie konnten es nicht fassen. Ja, bis Gott sich ihnen offenbart hat. Und deshalb, wir müssen auch durch Zweifel zum Glauben kommen. Uns werden Kämpfe nicht erspart. Das sind diese Einschnitte. Aber durch das alles will uns der Herr hindurchtragen. Uns bleiben viele Dinge nicht erspart. Und ich möchte dir ein paar Sachen auflesen, wo du nicht verschont wirst, auch wenn du noch so fromm bist. Und je frommer du bist, desto mehr Schwierigkeiten hast du im Glauben. Desto mehr Anfechtungen hast du, desto mehr Probleme hast. Uns bleiben Verleumdungen nicht erspart. Uns bleibt Kritik nicht erspart. Uns bleibt Hass und Widerstand von der Welt draußen, vom Leben nicht erspart. Dir bleibt Ärger nicht erspart. Jeden Tag musst du dich ein paar Mal ärgern. Ich weiß nicht, ob es dir geht, so geht, aber ich weiß, wovon ich rede. Dir bleibt Schmerz nicht erspart. Aber durch das alles trägt uns der Herr hindurch. Und bleib nicht im Ärger, bleib nicht im Stress, bleib nicht in deinen Ängsten. Uns bleiben Enttäuschungen nicht erspart. Uns bleiben Verluste nicht erspart. Oder Spannungen. Ja, seitdem ich Christ bin, habe ich nur Spannungen. Das spannt ständig. Verstehst du? Da denke ich jetzt, was muss ich da tun, damit ich mal endlich mal Ruhe und Frieden habe. Jetzt bin ich endlich mal das eine los, jetzt kommt wieder was Nächstes. Und ich komme aus den Tälern nicht raus. Immer wieder vom Tal zu Tal auf und ab, so geht das Leben. Und manche Leute denken, mit mir stimmt was nicht. Als ich junger Christ war und mir hat man gesagt, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme. Aber ich habe nach 3-4 Wochen so viele Probleme, dass ich vorher, mein ganzes Leben vorher, so viele Probleme gar nicht hatte. Ja, uns bleiben Niederlagen nicht erspart. Uns bleiben Rückschläge nicht erspart. Ja, Siege kann jeder verarbeiten und sagen, ja, da komme ich drüber hinweg. Aber wie verarbeitet man Niederlagen? Das lernst du nicht in der Schule und das lernst du kaum in der Gemeinde, auch nicht in der Sonntagsschule. Wie verarbeite ich Niederlagen? Ja, Niederlagen müssen verarbeitet werden. Und es ist so wichtig, dass du lernst, Niederlagen zu verarbeiten. Unser Leben ist von Pannen und Pleiten gezeichnet. Das Leben wartet nicht auf uns. Auch nicht der Himmel. Und wenn du in den Himmel möchtest, du musst durch viele, viele, viele Täler hindurchgehen. Von einem Tal zum anderen. Von einer Schwierigkeit zur anderen. Von einer Panne zur anderen. Uns bleiben Krankheiten nicht erspart. Und jedes gesunde Kind, hör mir gut zu, jedes gesunde Kind muss Kinderkrankheiten durchmachen. Ein Kind, das keine Kinderkrankheiten durchgemacht hat, da muss es geimpft werden und das bringt auch nichts. Verstehst du, dann kriegst du diese Krankheit durch eine Spritze für eine kurze Zeit, damit du diese Krankheit nicht mehr kriegst. Aber Kinderkrankheiten muss jeder Mensch durchmachen, auch im geistlichen Leben. Bis du wirklich auf den Weg kommst, bis du kapiert hast, um was es wirklich geht, dann musst du zweifeln, grübeln, nachfassen, nachdenken und so weiter. Und Kinderkrankheiten auch im geistlichen durchmachen. Gesunde Kinder, ja, die erleben Krankheiten und dann, ja, sie sind vorbei und sie kriegen im Rest des Lebens nicht mehr diese Krankheiten. Gott hilft uns erst, wenn wir ja innerlich verändert werden, wenn wir diese Dinge innerlich verarbeitet haben, irgendwo abgelegt haben, irgendwo eingeordnet haben. Aha, das war das und das und das. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, verändert sich so viel in unserem Leben. Und das ist es. So ein Tal, ich komme runter und dann denke, oh, jetzt ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und plötzlich geht es wieder bergauf. Und wieder muss ich kämpfen, wieder muss ich arbeiten, wieder muss ich suchen, wieder muss ich fragen, wieder muss ich forschen. Geschwister, wir müssen harte Zeiten durchmachen. Und vor allem, bitte verzeiht mir, was ich sage, den inneren Schweinehund zu überwinden. Jeder Einzelne muss auf seine Art diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Ich mag nicht, ich habe keine Lust, mir liegt das nicht. Weißt du, wir sind Faulpelze. Wir sind, ja, faul. Aber Gott sagt, wir sollen diese Dinge überwinden und uns nicht aufhalten lassen von diesen Dingen. Uns bleibt keine Ungerechtigkeit erspart. Du denkst ja, seitdem ich Christ bin, ich liebe den Heiland und der Heiland wird mir helfen. Und du wirst aber so viel Ungerechtigkeit erleben in deinem Leben. Wenn guten Leuten Schlechtes widerfährt, dann darfst du eines wissen, Gott ist an deiner Seite. Dann darfst du mit Gottes Gegenwart rechnen. Wenn dir schlechte Sachen widerfahren, dann ist der gerechte Gott da, der dich gerecht macht. Er wird den Auserwählten Recht schaffen und wir sind Auserwählte Gottes. Und Gott sorgt um die Gerechtigkeit, dass du in deinem Leben das erlebst. Komm aus dem Tal raus und ich habe euch auch die Predigt angekündigt und ein Teil meiner Botschaft ist, baue nicht im Tal deine Hütte, dein Zelt. Denn das kann sein, dass eine Sturzflut kommt und das kommt im Tal das immer wieder. Ich bin in der Sinai-Wüste und da kommen wir an ein Schild mittendrin in der Wüste. Baden verboten, aber weit und breit kein Fluss. Verstehst? Aber dann hat dieser Reiseleiter uns gesagt, wenn es geregnet hat, das Wasser zieht nicht richtig ab und dann gibt es Sturzfluten. Baden verboten. Es kann sein, eine ganze Weile ist ruhig, eine ganze Weile ist friedlich. Verstehst? Und dann plötzlich kommt eine Sturzflut. Baue dein Zelt nicht im Tal. Geh das Tal so schnell wie möglich durch. Verarbeite die Probleme so schnell wie möglich. Viele Menschen haben einen verkehrten, falschen Glauben. Besser gesagt, sie haben keinen lebendigen Gott. Und wenn du den lebendigen Gott hast, wirst du immer auf ihn deinen Blick richten. Immer hin zum Nordkap, Nordpol. Denn hoch im Norden steht in der Bibel, wohnt Gott. Er wohnt nicht auf dem Nordpol, glaubt nicht. Das nicht, aber steht hoch im Norden. Das war von Israel aus gesehen. Viele Christen haben das Wort Gottes zwar gehört und hören das Wort Gottes, aber sie verstehen es nicht und vor allem sie tun es nicht. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Mann, der baut sein Haus auf dem Fels. Nicht irgendwie auf einer Wanderdüne. Viele Menschen, und jetzt will ich ein paar Sachen sagen, was viele Leute falsch machen. Bleib nicht im Tal. Bleib nicht, wenn es so schön ist. Oh, sagst du, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Du musst weitergehen, hoch hinauf auf die Berge Gottes. Viele Menschen warten auf die Zungensprache. Oh, ich möchte den Heiligen Geist haben. Aber die wollen nicht den Heiligen Geist haben, sondern die meisten Charismatiker und Pfingstler suchen nur die Zungensprache. Und wisst ihr, was wir suchen sollten? Den Heiligen Geist. Und dann kommt die Zungensprache, da kommt Weissagung, da kommt Prophetie, da kommt alles andere mit. Und das ist, die Zungensprache ist das Erste. Viele warten auf Heilung, aber nicht auf den Heiler. Warte nicht auf Heilung, dass Gott dich heilt, sondern warte auf den Heiler. Und wenn der Heiler in deinem Leben ist, Gott der Lebendige, wenn er regiert und triumphiert, dann wirst du gesund werden, Stück für Stück. Wahrscheinlich nicht auf einmal. Und noch nie ist jemand auf einmal gesund und heil geworden. Das ist ein Prozess. Heilung ist ein Prozess. Viele warten ja auf Hilfe, aber die suchen nicht den Helfer. Geschwister, wir sollten aufhören, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir. Hab den Helfer in deinem Leben und es geht wieder aufwärts. Also, bleib nicht im Tal stehen, bleib nicht bei den Schwierigkeiten stehen, bleib nicht bei den Anfechtungen stehen oder den Versuchungen oder was auch immer ist. Es ist eine Tragödie bei vielen Menschen, bei vielen Christen. Sie werden mit dem Leben nicht fertig. Sie haben alles, sie wissen alles, sie haben alles gehört. Aber erst wenn der Heiler, der Helfer da ist, dann kann uns geholfen werden. Und wenn er nicht da ist, wenn der Helfer und der Heiler nicht in meinem Leben ist, nicht der, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft, wenn der nicht in meinem Leben ist, dann kann ich beten, so viel ich will. Und wenn ich was kriege, dann ist etwas, ja, Falsches, Unechtes. Die Bank kann dir kein Geld geben, wenn du kein Konto bei der Bank hast. Du musst bei der Bank ein Konto haben. Und das ist das Natürliche. Und deshalb, wenn wir von Gott was haben wollen, wir müssen bei dem lieben Gott ein Konto haben. Und hast du bei Gott ein Konto? Viele Menschen brechen zusammen, wenn Krisen kommen. Sie haben kein stabiles Fundament. Sie brechen zusammen, wenn Stürme kommen, wenn ja Feuer kommt, wenn irgendeine Krise kommt, sind sie gar nicht vorbereitet auf diese Krise. Wir überleben und überwinden unsere Krisen, unsere Pannen und Pleiten und so weiter, wenn wir uns richtig rechtzeitig vorbereitet haben. Überwinde deine Täler, bleib nicht in den Täler stehen, sagt er, hier muss ich nur durch, das ist nur Durchgang, das ist eine Transitstrecke. Hier muss ich durch diese Anfechtung, aber mein Leben hat einen anderen Sinn, mein Leben hat einen anderen Zweck. Ich will zum Thron Gottes, für den Thron Gottes bin ich bestimmt. Ich bin nicht bestimmt zu schuften, mich abzurackern, ich bin nicht bestimmt, mich fertig zu machen, nein, oder mich fertig machen zu lassen, sondern ich bin bestimmt für den Thron Gottes, um mit Christus einmal zu regieren. Deshalb fang an, solides dein Leben aufzubauen, und das braucht Zeit. Um ein Haus aufzubauen, braucht Zeit. Abgerissen, in Luft gesprengt ist das Haus ganz schnell, oder angezündet, das Haus ist ganz schnell, aber aufzubauen, da ist so viel Kleinarbeit nötig. Verwende das richtige Material, sei gut darauf vorbereitet, plane es richtig. Und wir müssen auch unsere Reise zum Himmel gut durchplanen und durchdenken. Gewiss, es steht alles in der Bibel, aber wir müssen innerlich uns vorbereiten. Das alles erwartet mich. Lies mal die Bibel, das Alte Testament, ganz besonders. Das ist das irdische Leben eines Christen, das Alte Testament. Das natürlich wird Israel uns da vor Augen gemalt, da wird der David uns vor die Augen gemalt, da wird uns Moses vor die Augen gemalt, da werden uns die Propheten vor die Augen gemalt. Aber das ist das irdische Leben. Und das haben die alles durchgemacht. Die haben gepredigt und man hat ihnen doch nicht geglaubt. Die haben gedient und man hat ihnen nicht gedankt. Die meisten Christen sind nett und fromm, solange es ihnen gut geht. Aber sobald da eine Schwierigkeit kommt, wie verarbeite ich Schwierigkeiten? Wie verarbeite ich Verluste? Wie verarbeite ich Versagen? Denk drüber nach. Und die kommen auf die Menschheit zu. Probleme, Schwierigkeiten, Nöte. Schon allein, wenn ich da höre, die Klimakatastrophe, die ganze Umweltverschmutzung, die im vollen Gange ist, verursacht durch die Konsumgesellschaft, ja, der Wohlstand, ja, ist nur Wegwerfwirtschaft, verstehst du, nur weg. Man konsumiert, Materialismus, Kapitalismus steht vor Gottes Gericht in aller Liebe. Diese Dinge kommen auf uns zu. Gott richtet die Welt. Und in Offenbarung 11, Vers 18, da lese ich, und die Nationen sind zornig geworden. Denkt schon, die Kinder gehen auf die Straße. Die Nationen sind zornig geworden, denn dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, oder dass du den Lohn, den Zahltag, den deinen Knechten gibst und so weiter, den Propheten, den Heiligen und den Gerechten. Und du bist gekommen, Gott, dass du die belohnst, die deinen Namen fürchten und die bestrafst, die dich verleumden, die dich hassen, die Kleinen wie die Großen, und du verdirbst die Erde, und jetzt hör zu, du verdirbst die Menschen, die Erde verderbten. Das kommt, die ganze Klimakatastrophe, wir sind im vollen Gang. Offenbarung 11 passiert gerade jetzt vor unseren Augen. Da gibt es eine Konferenz nach der anderen, da wird gleich CO2-Steuer erhoben und so weiter, damit das gelöst wird. Das wird nicht gelöst durch Menschenhand. Gott hat es vorbereitet, und das kommt, weil die Menschen Gott abgelehnt haben. Krisen ohne Gottbewältigung führen ins Chaos. Gott selbst reinigt die Erde von denen, die Erde verderbten. Gott selbst reinigt die Erde von den Regierungen, von den Geschäftsleuten, von den Bankern, von der Industrie, von den Konzernen. Die Regierungen sind machtlos. Die können Gesetze beschließen, die können dich besteuern, aber sie können nicht verhindern, dass diese Dinge kommen, die kommen. Das Problem liegt viel tiefer. Zuerst muss die Innenweltverschmutzung aufgearbeitet werden. Die meisten Leute haben ein dreckiges Herz, ein schmutziges Herz. Diese Innenweltverschmutzung, wenn die aufgehoben ist, aufgearbeitet wird, dann wird es auch außen um uns herum sauber. Und wir werden sorgfältig mit unserer Umwelt umgehen. Man schaut Gott erst, wenn das Herz rein ist. Und heutzutage ist mir gerade in der Vorbereitung das Herz so wichtig geworden. Gott sieht das Herz der Menschen an, nicht das Äußere. Nicht, was sie machen und sagen. Und so weiter. Gott schaut das Herz, denn nur die, die reines Herzen sind, werden Gott schauen. Und die wird auch Gott sehen. Und nur in einem reinen Herzen wohnt auch ein reiner, guter, gesunder Geist. Hast du es gehört? Reine Gedanken, reines Verhalten, reine Reaktionen, nur in einem reinen Herzen. Bleib nicht im Tal stehen, bleib nicht vor deinen Problemen stehen und sagen, wir können hier nichts ändern. Doch, Gott kann viel ändern, und Gott wird die Erde reinigen, die Erde verdreckt haben. Pass auf, was da kommt. Unser blaues Wunder, wir werden erleben. Die Politiker können nicht ändern, die Menschen können nicht ändern, und die Gretel kann auch nicht ändern. Verstehst du? Niemand kann das ändern. Es kommt, wie es kommen soll. Und das alles beginnt im Herzen, in deinem und meinem Herzen. Wenn wir, die Schwaben haben was ganz Tolles, wenn die haben die Kehrwoche erfunden, wenn man eine Stadt schnell sauber haben möchte, dann muss nur jeder vor seine eigene Haustür kehren. Oder ja, wir sollen von unserer eigenen Haustür mit der Reinigung beginnen, mit der Heiligkeit beginnen, mit der Heiligung beginnen. Das Herz. Ich habe diese Tage eine interessante Nachricht bekommen. In Amerika, in Pentagon, haben die Amerikaner eine Lasertechnik entwickelt, um Menschen ohne Gesichtsscannung oder Fingerabdrücke oder Iris anzugucken, zu scannen oder zu prüfen, herauszufinden. Sie können auch von 200 Meter Entfernung das Herz, die Herzfrequenz messen. Und jeder Mensch hat eine andere Herzfrequenz. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber so ist es anscheinend. Und die können es messen und jeden können sie identifizieren auf 200 Meter Entfernung. Das haben sie probiert und sie haben 95% Erfolg dabei. Und diese Aktion heißt Jetson. Die Menschen werden da am Herzen geprüft. Wenn schon Menschen die Herzen prüfen können, wie viel mehr kann der liebe Gott die Herzen prüfen? Das Leben entsteht mit dem Herzen, und damit beginnt das ganze Leben zu pulsieren. Der Herzschlag ist wie der Fingerabdruck. Und von jedem Menschen anders. Deshalb sagt Gott, gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz. Dann kann der Teufel, die Welt, die Menschen, die Sünde, der Materialismus, das Negative, das Schlechte und Böse dich nicht mehr einfangen. Gib mir dein Herz. Entweder hat Gott unser Herz oder wir haben es behalten, haben es Gott nicht anvertraut, Gott nicht gegeben. Dann wird der Teufel uns identifizieren. Die können Patronen, haben sie schon festgestellt damals, oder hier bei dieser Aktion, jetzt so eine Aktion hier, haben sie gemacht und ja, geprüft und getestet, zu 95% Erfolg gehabt von Drohnen. Sie fliegen über eine Demonstration, sie haben was über einen Massenauflauf, sind sie darüber geflogen, also konnten genau den Mann, die Frau herausfiltern, die sie gesucht haben. Aufgrund von der Herzfrequenzen. Ja, Gott sieht unser Herz, was in unserem Herzen ist, was da los ist. Und wenn wir Gott unser Herz gegeben hat, reinigt er unser Herzen. Reinigt uns von den Sünde, von dem Übel. Und er kann was anfangen mit unserem Herzen. Gib mir dein Herz, mein Sohn, sagt der Herr oder meine Tochter. Bis das Herz voll ist, es geht der Mund über. Deshalb bleibe nicht im Tal stehen. Wenn du Probleme hast, red nicht dauernd über deine Probleme, denn das verursacht diese Herzfrequenzen. Glaub mir das. Das bringt dich runter, noch tiefer runter, als du bist. Dein Herzschlag wird von Gott identifiziert, von Gott erkannt. Und du prüfst Herz und Nieren, heißt es einmal in der Bibel. Und Gottes Wort sagt, das Leben ist im Blut. Und das Herz pumpt dieses Blut durch den ganzen Körper x-mal am Tag. Was und wofür das Herz schlägt, das bestimmt unser Leben. Bleib nicht im Tal. Wenn du Schwierigkeiten hast, und wir haben vorhin gesagt, alle haben Schwierigkeiten. Selbst die Heiligen, am meisten haben die Heiligen Schwierigkeiten mit sich selbst. Ja, das wirst du gar nicht glauben. Wenn du so die Heiligen Schriften liest, die sind selbst angefochten, mit sich selbst. Warum beherrsche ich mich nicht? Warum kann ich das nicht? Und dergleichen. Wofür schlägt dein Herz? Was regt dich auf? Denk drüber nach. Komm aus dem Tal heraus. Was ärgert dich? Was zieht dich runter? Was macht dir zu schaffen? Was beunruhigt dich? In der Bibel steht es im Sirach Kapitel 31, Vers 28. Da gibt es menschliche Mittel und menschliche Hilfsmittel im Alten Testament. Da heißt es der Wein. Der Wein. Zu rechter Zeit, im rechten Maß getrunken, erfreut das Herz und die Seele. Der Wein. Und ich will nicht, dass du jetzt Alkoholiker wirst und dass du sagst, Pastor Matthäus hat erlaubt, Alkohol zu trinken. Nein. Aber die Bibel spricht sehr viel vom Wein. Wein und Freude. Ihnen geht der Wein aus bei der Hochzeit in Kana. Und der Herr Jesus hat Wein verwandelt. Manche fromme Amerikaner, das sagen ja, der hat Apfelsaft gemacht oder Traubensaft gemacht. Nein, Jesus hat einen sehr guten Wein gemacht, dass der Speisemeister sagte, Mann, warum hast du das erst jetzt? Am Schluss gibt es den besten Wein. Psalm 104, Vers 15. Ich will nur ein paar Gedanken sagen, die wichtig sind. Bleib nicht im Tal stehen. Mach die Freude irgendwie auch. Vielleicht eine Tasse Kaffee, einen guten Tee. Oder was hier, ein Gläschen Wein. Im Maßen gebraucht, nicht saufen. Säufer und Fresser werden das Reich Gottes nicht sehen. Ganz klar. Aber ein Gläschen Wein. Frag Gott, darf ich das oder nicht? Und hier Psalm 104, Vers 15. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, hör zu, die der Mensch anbauen und ernten kann. Und so hat der Wein, der ihn erfreut, und das Öl für seinen Körper gegeben, dass er seinen Körper gepflegt wird, und Brot, dass er gestärkt wird, steht im Psalm 104. Also Gott hat diese Dinge gegeben, und was Gott gegeben hat, soll der Mensch nicht schlecht nennen. Das darf man nicht, das ist eklig, das ist verboten. Und so viele Christen verbieten bestimmte Dinge und wissen nicht, dass von der Bibel die Sachen geboten sind. Das erste Wunder Jesu, denkt nur daran, in Kana. In 1. Timotheus, sogar Paulus als Rabbiner, 1. Timotheus 5, Vers 23, er sagt, übrigens sollst du nicht, lieber Timotheus, immer nur Wasser trinken. Nimm ab und zu auch etwas Wein, wegen deines Magens, weil du so häufig schwach fühlst. Stell mal sowas vor, weil du dich schwach fühlst. Gott gibt Ratschläge und wir sollten diese Ratschläge beachten und nicht so konservativ und engständig sein. Nein, das darf ich nicht, das ist verboten, der Pastor hat verboten. Die Gemeinde hat verboten, wir dürfen keinen Tropfen Alkohol trinken. Ich kenne Gemeinden, vor allem Pfingstgemeinden, die aus der Heiligungsbewegung kommen. Ja, Paulus ist ein Rabbiner. Er sagt, viele Christen machen sich selber krank. durch Askese. Lieber Timotheus, du machst dich selber krank, wenn du immer nur Wasser, 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 Wasser trinkst. Immer nur Abstinenz, immer noch nur engherzig, immer nur Enthaltsamkeit, immer nur Entsagen. Das darf ich nicht. Oh, um des Herrn willen. Wenn ich daran denke, was der Noah gemacht hat, der war besoffen. Ist schlimm, wenn man zu viel trinkt. Ein wahrer Christ weiß, was das richtige Maß ist. Ein Wiener Prediger predigt gegen Alkohol und die sagen ganze Säuferei da in Wien bei den Hofleuten, predigt er, und dann kommt ein Hofmann vorbei und fragt: Pastor, wie viel Maß Bier darf ich trinken? Dann sagt er: Trinken Sie das Maß eines Ochsen. Ja, wie bitte? Doch, das Maß eines Ochsens. Ein Ochse weiß, wann er satt ist, sein Durst gelöscht hat. So, trink das Maß eines Ochsen. Wir sollten immer das Maß kennen und wir sollen nicht im Tal bleiben. Wir sollen nicht bei unseren Vorurteilen bleiben. Wir sollen nicht bei der vorgefassten Meinung bleiben und unter Vorstellung und das, was wir in der Bibel gelesen haben. Es ist gut, aber wir müssen beide Seiten, wie Paulus als Rabbiner, richtig vergleichen. Das Alte und das Neue, die Tradition, die Überlieferung. Was sagt die Vernunft? Was sagt die Logik? Bleib nicht im Tal stehen. Bleib nicht mit deiner Frömmigkeit irgendwo stehen. Viele Menschen bleiben in der Religion irgendwo stehen. Der Werkgerechtigkeit. Ich muss das tun, ich muss das und jenes leisten. Alles, was du brauchst, hat Gott uns gegeben. Ich habe vorhin gelesen, den Viechern das Gras, den Menschen das Brot, das und jenes. Und wir sollen alles nützen, damit wir unser Tiefs überwinden. Wegen deinem Magen, lieber Timotheus. Ja, wegen deiner Verdauung. Und ich sage euch eines, die meisten Leute, die Kopfprobleme haben, Migräne haben und so vieles andere mehr, die meisten Probleme kommen aus dem Bauch, nicht aus dem Kopf. Falsche Ernährung. Beschäftige dich, wenn du hier den Bauch aufmachst und deinen Schädel aufmachst, sieht genauso, die Därme sehen genauso wie die Gehirnmasse. Und deshalb, was du isst, das bist du. Das wirst du. Nur in aller Liebe. Timotheus, nimm etwas Wein wegen deines Magens und weil du so häufig schwach bist. Benutze alles, was Gott dir gegeben hat, um aus dem Tiefs rauszukommen. Und hier ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel von vielen anderen. Das gilt auch für vieles andere mehr. Gott will nicht, dass du zugrunde dich richtest, wegen deines Glaubens, wegen deiner Frömmigkeit, wegen Gott. Gott will nicht schuld sein an deinem Unglück. Gott hat gesagt, ich zeige dir den Weg. Tu das, was ich dir sage. Ein wahrer Christ hat sein Leben im Griff. Ein wahrer Christ hat Selbstkontrolle. Er bleibt nicht im Tal stehen. Bleibt nicht bei seiner Frömmigkeit oder wo auch immer. Er geht weiter und sagt, lieber Gott, was muss ich tun, dass ich hier rauskomme? Zu uns kam mal vor Jahren ein amerikanischer Bruder, war Soldat eigentlich im Vietnamkrieg und der hat erzählt, er ist abgeschossen worden und da saß er im Dschungel und er ist immer im Kreis gegangen. Immer wo er ging los und hat sich zwar orientiert an dem und jenem und er kam immer wieder an der gleichen Stelle raus. Dann hat er gesagt, lieber Gott, was muss ich tun, dass ich entdeckt werde, dass ich gerettet werde? Dann hat eine Stimme gesagt, setz dich hin und bleib auf der Stelle sitzen, bis du gerettet wirst. Und renn nicht im Kreis immer rum. So viele Leute rennen im Kreis rum, denken, sie müssen etwas tun, aktiv sein, um gesehen zu werden. Und dann saß er in dieser Lichtung und dann plötzlich sieht er einen Hubschrauber, die ihn suchen und ihn retten wollten und haben ihn gerettet. Aber eine Stimme sagte, bleib sitzen. Und es ist so wichtig, dass wir das tun, was uns die innere Stimme sagt. Und zu jedem sagt er was anderes. In jeder Situation sagt er was anderes. Bleib sitzen. Nächstes Mal kann es sagen, wird er sagen, vielleicht renn los. Ja, hör auf die innere Stimme. Ja, wir sollen also wirklich auf Gottes Stimme hören, sonst richten wir uns selbst zugrunde, ihr Lieben. Und Gott will nicht, dass du dich zugrunde richtest. In Prediger Kapitel 7, Vers 16 heißt es, sei nicht allzu gerecht. Verstehst du? Sei nicht allzu fromm. Und sei nicht allzu weise, zu klug, zu belesen. Informiere dich nicht über alles. Nicht alles dient dir zu deinem Besten. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. So viele Christen richten sich mit ihrer Frömmigkeit, mit ihrem Bibelstudium und Bibelwissen und was weiß ich zugrunde. Das ist alles nötig und gut, aber zu viel ist zu viel. Und nicht nur Sünde macht die Menschen kaputt, und richtet einen zugrunde, sondern auch die Religion. Und ich möchte hier ein paar Wahrheiten sagen. Bleib nicht im Tal. Bleib nicht im Tal, bleib nicht bei deiner Gerechtigkeit. Bleib nicht bei deiner Klugheit, bei deiner Erkenntnis und denk nicht, jetzt habe ich was Neues entdeckt, jetzt habe ich das Rad wieder ganz neu erfunden. Nein, sei flexibel, sei bereit. Hüte dich vor Übertreibung. Hüte dich vor Fanatismus, vor allem religiösen Fanatismus. Die meisten Moslems, die sich als Terroristen in die Luft sprengen, die machen sich kaputt, zerstören ihr Leben. Nur weil sie dann irgendwie im Jenseits irgendwo im Paradies landen, die landen in der Hölle, die Kerle. Die sollten es nur wissen. Es ist eine Lüge. Die Religion treibt viele Menschen in die Hölle. Übertreibung, Fanatismus, aber auch Wohlstand. Viele Menschen schaufeln ihr Grab mit den Zähnen, weil sie sich falsch ernähren. Deshalb sei nicht allzu gerecht und nicht zu weise, was das auch immer heißt. Dass du nur noch studierst und aus dem Lernen nicht mehr rauskommst. Gott will, dass du auch Täter des Wortes wirst. Dass du lieber eine Wahrheit erkennst und diese Wahrheit umsetzt. Gott will nicht, dass du dich für ihn fertig machst, zugrunde richtest. Das ist nicht im Gottes Interesse. Gott will, dass du dich erfreust am Leben, dass du erfreust dich an der Natur, dass du dich nicht fertig machst mit deiner Liebe und Hilfsbereitschaft. So viele Menschen machen sich fix und fertig mit ihrer Hilfsbereitschaft. Wir müssen den Flüchtlingen helfen, den Armen helfen, den Tieren helfen, der Natur helfen. Du kannst nicht alles retten. Du bist nicht der Herrgott. So mach dich nicht fertig mit deiner Frömmigkeit, mit deiner Gläubigkeit. So viele Christen wären heute noch am Leben, wenn sie sich nicht verrückt machen würden mit ihrer Gläubigkeit. Wir müssen glauben. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Aber ich habe in Stuttgart einen Kriminalinspektor gehabt in der Gemeinde. Ein Oberkriminalinspektor war er sogar. Und der hat Blutvergiftung gehabt. Und die Leute haben gesagt, sie müssen zum Arzt gehen. Sie müssen da etwas unternehmen. Und was hat der liebe gute Mann gemacht? Nein, ich vertraue dem Herrn. Der Herr ist mein Arzt. Steht in der Bibel, dass der Herr dein Arzt ist. Und weißt du, was passiert ist? Nach ein paar Tagen ist er gestorben. An Blutvergiftung. Er hätte gerettet werden können, wenn er zum Arzt gegangen wäre. Aber so viele Menschen sind sonst stur. Der Herr, ich werde den Herrn beleidigen, wegen dem, dass ich zum Arzt gehe. Es gibt Dinge, wo du dem Herrn vertrauen sollst und es gibt Dinge, wo du dem Arzt vertrauen solltest. Und Gott will nicht, dass du wegen ihm vorzeitig stirbst. Und das war noch ein junger Mann mit 40 Jahren. Er ist noch viel zu früh gestorben. Viele sterben zu früh, weil sie nicht den Sinn des Lebens erkennen. Wie heißt es in 1. Korinther 11 über das Abendmahl? Weil viele Leute den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, weil sie keinen Durchblick haben. Da sind viele krank und vorzeitig sogar gestorben, weil sie nicht unterscheiden können, was Gottes Wille und Gottes Plan ist. Gott ist gegen jede Übertreibung. Bleib nicht im Tal. Ach, hier so schön. Oh, die Schmetterlinge, die Vögelchen und die Blümchen und der schöne Wald, verstehst du? Ist schön, dass du genießt, aber genießen ist auch nicht alles. Gottes gegen übertriebene Bibelauslegung, auch falsche Endzeiterwartung. Es gibt blöde Christen, wirklich, das muss ich wirklich sagen, es gibt blöde Christen, die nicht begriffen haben. Da gab es eine Prophetie von einem Steve Lytle, und er hat gesagt, Christen sollen jetzt alles sorgen, jetzt kommen die, damals war Deutschland noch geteilt, da werden die Juden aus Russland kommen nach Israel und wir müssen denen helfen. Die haben dann Konservendosen gekauft, Scheune ausgebaut und so vieles andere. Ich könnte euch Adresse und Namen nennen und die Leute sitzen heute noch wieder Konserven und ihre ausgebaute Scheune. Da ist kein einziger Jude durch Deutschland gegangen, als die Mauer fiel. Die sind direkt über das Kaspische Meer gleich nach Israel gegangen, wenn sie irgendwelche dort nach Israel gingen. Ja. Aber diese Übertreibung, aufgrund einer menschlichen Prophetie, und wir sollen nicht gleich springen, wenn irgendjemand prophezeit. Wir sollten prüfen. Ja, das ist ernst. Wir sind immer in der Endzeit. Seit 2000 Jahren haben wir die Endzeit. In aller Liebe. Petrus sagt am Pfingsten, wir leben in den letzten Tagen. Und Jesus könnte jeden Augenblick kommen. Aber falsche Unterweisung, falsche Endzeiterwartung, die bringt uns in große Nöte. Ich kenne jemanden, da wurde angesagt, wir sollen vermögenswirksame Leistungen, dieses Sparen da anschaffen. Und dann haben Leute gesagt, nein, das machen wir nicht. Der Herr kommt bald, wir brauchen das nicht. Das war so in den 70er Jahren. Und die haben kein Vermögen. Andere haben gespart. Die Weltmenschen haben gespart. Und die haben da, ja, ihre Rente aufgebessert oder was auch immer war. Aber manche haben diese Endzeiterwartung, der Herr kommt bald. Und ich darf das nicht mehr. Martin Luther hat was Gutes gesagt. Wenn ich wüsste, dass der Herr morgen kommt, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Sei nicht so engstirnig. Du machst dich kaputt. Ich glaube an die ganze richtig geteilte Bibel. Das eine ist für Israel damals im Alten Testament, anderes ist für die Gemeinde, nicht alles ist für die Jesusgläubigen. Bleib nicht im Tal. Aber das liest sich so schön. Ja, Jesus hat für uns das Gesetz erfüllt. Ich muss keinen Opferdienst mehr bringen und Opfer mehr leisten. Ich brauche keine hohen Priester, keinen Tempel mehr. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, liebe Geschwister und Freunde. Das Alte Testament sind nur Schattenbilder. Ja, ich halte nichts mehr auf bei diesen Schattenbildern. Bleib nicht bei den Schattenbildern. Die Täler. Ja, und Gott will diese Täler erhöhen. Er will Bahn machen mitten in der Wüste, so steht es in der Bibel. Halte dich nicht da am Sabbat und so weiter. Das ist nicht mehr nötig für dich. Christus ist die Erfüllung. Hebräer 7 und 8, lies mal, was da heißt es. Ich lebe nicht mehr im Zeitalter des Gesetzes, sondern im Zeitalter der Gnade. Das ist das Leben. Bleib nicht im Tal. Ja, ich spiele nicht mehr mit Kinderspielzeuge. Ich bin erwachsen und mündig. Und deshalb, wir sollten aufhören, in der Vergangenheit zu leben, zurückzuschauen, ach, das war schön und so weiter, damals, früher. Wir werden erwachsen mit der Zeit. Wir leben im Reich Gottes, im Zeitalter des Heiligen Geistes, im Zeitalter der Gemeinde, des Reiches Gottes. Bei mir regiert Jesus und nicht das Gesetz. Und ich diene Jesus. Israel interessiert mich nicht mehr. Weißt du, viele Leute spielen verrückt. Israel, Israel, Israel. Wir müssen für Israel beten. Israel zuerst. Israel hat mit der Kreuzigung Jesu ihren heilsgeschichtlichen Auftrag erfüllt. Und Israel sollte Jesus, den Messias, zur Welt bringen. Das haben sie gemacht und dann haben sie gekreuzigt. Und dann ist die Sache erledigt. Und Gott hat den Tempel zerstört und die Juden in aller Welt zerstreut. Und die sollen alle Welt in der Zerstreuung bleiben. Wenn es jetzt einen Staat Israel gibt, das ist eine Folklore-Sache. Verstehst du, wie es gibt die Sorben und es gibt die Schwaben und so weiter. Jedes Volk hat seine eigene Kultur, aber sie haben keine heilsgeschichtliche Bedeutung mehr. Ab der Kreuzigung Jesu ist die Sache abgeschlossen. Bleib nicht im Tal, bleib nicht in der Wüstenwanderung, bleib nicht bei irgendwelchen Extremlehren stehen. Wir brauchen eine gesunde Schriftauslegung. Und deshalb predige allround für alles. Wir brauchen alles Mögliche. Wir brauchen nicht nur die Nahrungsmittel, wir brauchen nochmal die anderen zwischendurch. Menschen werden krank, wenn sie immer nur einseitig sich ernähren. Wenn sie nie aus dem Tal rauskommen, wenn sie nie was anderes sehen und nie was anderes erleben. Menschen werden einseitig. Hör gut mir zu. Ich ermutige dich. Falsche Lehren, das sind so Steckenpferde. Und wenn ich so die Christen anschaue, ja, die Christen, fast jeder, mach mal hoppa, hoppa, Reiter, verstehst du? So Steckenpferd. Jeder hat so ein Steckenpferdchen, verstehst du? Die einen haben positives Denken, die anderen haben die Taufe, die anderen haben die Zungenrede, die haben die Heilung als Steckenpferd. Aber wir müssen dieses Ganze als solches haben, nicht nur ein Steckenpferdchen, eine bestimmte Bibelstelle. Und wenn du genau anguckst, die Gemeinde oder die Gruppe hat diese Bibelstelle so als ihr Liebling, die Gaben, die Ämter und was weiß ich, was Gebet auch immer, die Fürsprache für das und das und das. Wir müssen zum vollen Mannesalter in Christus kommen. Das ist der Weg Gottes und nicht nur irgendwie so eine Spezialdosis haben. Gott will die Ganzheit, ganzheitliches Heil und das gehört zum Leben. Gott will dein Glück und Gott will unser Leid haben. Deshalb bleib nicht bei diesem Steckenpferden. Geistesheilung, Geistesgaben, ja, Erlösung. Die Bibel sagt, Paulus sagt, lass uns aufhören, oder der Hebräerbriefschreiber sagt, lass uns endlich mal Schluss machen mit den Taufen, mit der Bekehrung und mit den Bußen und mit dem und dem und dem und dem, der Handauflegung, für die Toten beten. Lass uns fortfahren in der Bibel. Und das ist, was Gott will, dass wir fortfahren und nicht stehen bleiben an irgendeinem Punkt. Gott will, dass wir weiterkommen. Als Paulus hier sich von den Ephesus Leuten verabschiedet, dann sagt er ihnen, ich habe in Apostelgeschichte 20, Vers 20, ich habe euch nichts vorenthalten. Hört mir zu. Und ich möchte auch, wenn ich in den Himmel gehe, euch auch das Gleiche sagen können. Geschwister, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, was, das habe ich euch verkündigt und gelehrt, öffentlich und in Schulen und privat in der Seelsorge. Ich habe euch gelehrt. Viele Pastoren predigen nur Halbwahrheiten. Aber hör mir zu, ich versuche so breit gestreut das Evangelium zu verkündigen. Von dem mal am Wochenende, an diesem Wochenende das, jedem Wochenende was anders. Ja. So, unser Körper braucht auch eine ausgewogene Kost. Stell dir mal vor, ich esse nur etwas Einseitiges, immer das Gleiche, morgens, mittags, abends. Da wundere ich mich, soll ich mich nicht wundern über Skorbut oder irgendwelche andere Krankheiten. So auch die Seele braucht eine ausgewogene Verkündigung. Mal von dem bisschen was, von dem bisschen was. Und ich habe euch nichts vorenthalten. Und nichts ist schlimmer als eine einseitige Ernährung. Dann hast du plötzlich Vitaminmangel oder andere Mangelerscheinungen. Bei einseitiger Verkündigung verliert der Christ die Fülle Gottes, den ganzen Segen. Und Gott hat so viel uns zu bieten. Die Bibel ist so voll. Bleibt nicht an einer Bibelstelle hängen. Wenn man ein Haus baut, ganz einfach 10 mal 10 Meter Fläche auf ein Fundament und dann sagt man, ach was, wir brauchen nicht so ein großes Fundament. Uns reicht 3 mal 3. Verstehst du? Und dann wunderst du dich, wenn das Haus dann schief ist, kippt oder zusammenbricht und einstürzt. Und genauso ist auch mit unserem geistlichen Leben, wenn wir nur die Rosinen rauspicken, unsere Steckenpferde rausholen, was uns so passt und schmeckt. Ach, das ist gewaltig. Die Offenbarung, die Weissagung, die Prophetie. Solche falsche Lehren und Halbwahrheiten sind Extremlehren, verunsichern uns, rauben uns wichtige Orientierungspunkte. Stell dir mal vor, du übersiehst das andere, wenn du nur dich auf das eine konzentrierst, nur Taufe, nur Wiedergeburt. Alles ist nötig. Ohne der Wiedergeburt werden wir den Herrn nicht sehen. Aber ich darf nicht bei meiner Wiedergeburt stehen bleiben. Ich muss weiter. Lasst uns fortfahren. Wiedergeburt ist was Schönes. Ich werde nie vergessen, als ich getauft wurde, aus dem Wasser rauskam. Das war so herrlich. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Weißt, ich war erlöst. Und da habe ich gesagt, lieber Heiland, wenn du jetzt kommen würdest, ich gehe gleich in den Himmel. Aber es sind ja schon so viele Jahre her, dass ich noch unten bin. Und ich bin froh, dass Gott mich nicht in den Himmel damals geholt hat. Er hätte so vieles nicht erlebt. Er hätte so vieles nicht gesehen. Er hätte so vieles nicht tun können. Ja, wir möchten gleich entrückt werden. Gleich in den Himmel zum Heiland. Komme bald, Herr Jesus. Die ganzen Extremlehren machen uns anfällig für alle möglichen geistigen und geistlichen Parasiten, Irrlehren und Sekten. Alle Irrlehren, ob Jehovas Zeugen, Mormonen und Neuapostolische, sind auf besondere Lehren aufgebaut. Auch die Pfingstler, Zungenrede und nur Zungenrede. Hast du schon die Zungensprache? Mich interessiert Zungensprache gar nicht. Ich spreche in anderen Zungen, aber das ist kein Steckenpferd für mich. Das ist nicht das Wichtigste für mich. Wichtig ist, dass ich den Herrn sehe. Die Bibel sagt, ohne der Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Aber auch die Heiligung ist nicht das Letzte. Ja, es gibt Leute, die haben die waren in der Heiligungsbewegung, da in England, in Wales, bei dieser großen Erweckung. Und gerade besonders derjenige, den Gott gebraucht hat für die große Erweckung in Wales. Ja, die Erweckung ist vorbei. Und jetzt, dann fingen sie an, sich zu geißeln, zu auszupeitschen. Die Geißler sind sie als Geißler in die Geschichte eingegangen. Weil sie dachten, das muss noch mehr, ich muss noch leiden, Schmerzen erdulden, Schmerzen ertragen. Menschen werden verrückt. Weißt du, wir sollten die Wahrheit herausfinden. Was ist die Wahrheit? Was ist der Wille Gottes? Heutzutage, ich kriege so viel Post, Pastor, lasst uns für die Erweckung beten. Wir erwarten eine große Erweckung in Deutschland. Dieser Tage habe ich wieder bekommen, eine große Erweckung in Deutschland. Aber wenn ich meine Bibel studiere, und aufrichtig bin und gar nicht so viel lese, sondern nur mal so überfliege, dann heißt es, in der Endzeit wird ein großer Abfall kommen, dass kaum der Gerechte, dass kaum die Gläubigen gerettet werden. Die Auserwählten Gottes, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Von wegen der Erweckung würde kein Mensch selig werden. Die Gerichte kommen und ja, dieser Prediger hat geschrieben, ja, die Gerichte werden kommen, die Menschen werden auf den Knien Gott suchen. Aber weißt du, was in meiner Bibel drin steht? Und sie fluchten Gott und sie schimpften über Gott, dass er diese Dinge alle kommen lässt. Lies mal die Offenbarung. Die schimpfen und protestieren gegen Gott. Warum lässt du das alles zu? Warum verhinderst du nicht die ganze Umweltverschmutzung und all das, wovon ich vorhin gelesen habe? Gerade in diesem Vers, wenn du weiterliest. Leute werden fluchen, aber fluchen ist keine Bekehrung. Und selbst wenn sich jemand nur wegen einem Gericht bekehrt, ich habe Leute, die, da war ein Erdbeben bei uns in Heilbronn mal, und plötzlich stehen Leute morgens um 10, ja, wir haben zu Gottesdienst um 10, um 9 Uhr schon draußen vor der Tür und sagen, Pastor, wann machst du Gottesdienst? Ich habe gesagt, um 10, klingeln bei mir und so weiter. Ich habe gesagt, was ist, warum seid ihr da? Ja, der Herr kommt bald, heute war ein Erdbeben, hast du es nicht gemerkt? Sie sind mit Erdbeben aufgewacht und dann werden sie wach. Aber diese Leute, die dann vor der Tür mehr standen, die waren einmal im Gottesdienst und kein zweites Mal. Auf die kann man verzichten. Die so nur wegen Krisen, wegen irgendwelche Wunderlein oder irgendwelche ja Stimmungen sich bekehren. Bekehrung ist eine grundlegende Sache. Da verändern sich so viele. So. Wir sollen uns hüten von diesen Extremlehren und nur etwas Besonderes erleben. Hier, als der Anschlag hier auf dem Breitscheidplatz war, plötzlich kam auch jemand. Ich habe gesagt, wie kommst du hier zu uns im Gottesdienst? Ja, das könnte jedem passieren, was da auf dem Breitscheidplatz passierte. Das hätte ich sein können, also diese Person. Und ich muss für meine Seligkeit sorgen. Und was ist passiert? Die war einmal da nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz und kein zweites Mal. Ich muss für meine Seligkeit sorgen. Um sich für seine Seligkeit zu sorgen, da braucht es viel mehr. Eine einseitige, spitzfindige Bibelauslegung und so weiter, ja, das bringt den Menschen durcheinander. Wir brauchen solide Grundlagen. Bleibe nicht im Tal stehen. Hab einen Felsen unter deine Füße. Kraxle hinauf. Das ist schon mühsam, auf den Matterhorn hochzusteigen. Matterhorn hat 6 Täler. Bin ich oft schon gewesen in Ferien und von jeder Seite kannst du da hochsteigen, aber das ist natürlich sehr anstrengend. Deshalb sehe ich mich gezwungen, auch hier heute Abend Leute zu warnen von irreführenden Lehren, und die werden auftreten in der Endzeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch gläubig werden, kein Mensch das Ziel erreichen. Und es gibt so viele verunsicherte Seelen. Ja, ich möchte sie gerade durch solche Dinge bewahren vor den ewigen Verlust. Weißt du, konzentrieren Sie sich auf bestimmte Sachen und vergessen andere wichtige Dinge. Und in der Bibel heißt es, wir sollen zusehen, worauf und womit wir bauen, was für Material wir dazu verwenden. Nicht nur Stroh. Weißt du, Stroh ist billig. Hat man schnell beieinander. Und ist man schnell begeistert. Aber wir sollen Gold, Edelsteine und was weiß ich, Metalle verwenden. Wenn das Feuer kommt, dass das nicht verbrennt. Der Mensch wird gerettet werden. Auch der sich in eine Irrlehre verfangen hat und sich irgendetwas verrannt hat, der wird gerettet werden. Wie ein Brand aus dem Feuer, so steht es in meiner Bibel. Aber was nützt es? Die ganzen Werke, was du da geleistet hast, was du da gemacht hast, ist alles für die Katz gewesen. Hättest du alles sparen können. Wie ein Brand aus dem Feuer. Und deshalb frag dich, hat das Ewigkeitswert, was ich tue? Bringt es mich zu Gott näher? In 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 13, schreibt Paulus an seinem Schüler hier, halte dich an das Muster der gesunden Lehre, die du von mir gehört hast, Bruder Timotheus, im Glauben und an der Liebe, die Jesus Christus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Bewahre das. Das, was du gehört hast, was du gelernt hast, zumal du weißt auch, von wem du gelernt hast. Und sogar von Kind auf weißt du die Heilige Schrift. Deine Mutter, deine Großmutter, die haben dich die Bibel gelehrt. Und dann heißt es weiter, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gottseligkeit und Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk geschickt und völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, Vers 14. Nur Extremlehrer, die nur Extremlehren hören und verkündigen, die werden nicht zubereitet. Die werden das Ziel nicht erreichen. Die werden da, ja, die Taufe, wir haben eifrig für die Taufe gepredigt oder die Schrift oder was weiß ich. Alle diese Extralehren, was es so gibt, die werden nur einseitig ausgerüstet sein. Die schlendern nur hin und her und dann wundern sie sich, wenn sie dann irgendwo im geistlichen Schiffbruch erleiden. Und ganz besonders all die, die irgendwelchen schwärmerischen Gedanken und Lehren nachgehängt sind, die scheitern. Früher oder später, wenn Krisen kommen, wenn Probleme kommen. Ich kann nicht mehr. Bitte betet für mich. Wir müssen, und dann sind diese Leute, die von vorne anfangen. Ich habe Leute kennengelernt, die schon 5-mal getauft worden sind, weil sie geglaubt haben, jetzt bin ich wieder abgefahren und wieder abgefahren und wieder abgefahren. Weißt du, wenn ich einmal getauft bin, richtig getauft bin, dann bin ich getauft, dann muss ich nicht mich nochmals taufen lassen und abermals taufen lassen. Paulus sagt, oder dieser Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns fortfahren. Lasst, das reicht schon einmal. Einmal Buße getan. Und richtig. Die meisten Leute haben gar nicht richtig Buße getan. Einmal richtig wiedergeboren. Einfach einmal das Zeugnis des Heiligen Geistes empfangen. Verstehst du? Und lass uns fortfahren. Und nicht bei irgendetwas bleiben. So mein Steckenpferd schon. Hoppa, 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 Reiter. Da hängen sie. Immer. Ja, da treten viele nur auf der Stelle. Weißt du, so Steckenpferd, Leute, Reiter, die treten nur auf der Stelle. Kommen nicht weiter. Machen keine geistlichen Fortschritte. Paulus ermahnt den Timotheus. Und daher ermahne ich dich ernstlich, lieber Bruder. Ich ermahne dich ernstlich. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Gib nicht auf. Sag's immer wieder das Gleiche. Auch wenn es ihnen zum Hals raushängt. Denn es wird eine Zeit kommen. Und die Zeit ist gerade jetzt heute. Da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Bruder, kannst nicht was anderes predigen? Doch, ich kann's. Aber ich tue es nicht. Ja, sie werden die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Sie werden sich selbst ihre eigenen Lüsten, nach ihren eigenen Lüsten entsprechende Lehre sich beschaffen. Einladen aus Amerika, Südafrika, aus Asien oder was weiß ich, vom Nordpol oder wo auch immer. Und werden, ja, diese Leute sich anhören, weil ihre empfindlichen Ohren sie, moderne Übersetzung, nicht hören können. Und sie werden ihre Ohren der Wahrheit verschließen oder abwenden und sich den Legenden zuwenden, den Zeugnissen zuwenden, den Legenden hier. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, auch wenn du einen Gläschen Wein trinkst, lieber Timotheus. Erdulde die Widrigkeit im Werk des Herrn, der was dir entgegenspricht, tu das Werk eines guten Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Die werden sich Lehrer einladen von fernen Landen. Oh, da eine große Offenbarung in Indien. Diese ganzen Gurus, verstehst du? Und dann kommen diese ganzen Gurus. Und die versuchen, die Leute zu verzaubern. Nichts dagegen. Weißt du, ich freue mich über Gäste, aber das ist nicht A und O. Und andere Völker haben auch andere Erkenntnisse und Erlebnisse. Gott hat sie anders geführt. Aber die Leute wollen nur Sensationen. Und Timotheus, lauf nicht den Sensationen nach. Baue dein Haus nicht im Tal, wo so schön ist. Ach, hier ist ein Schloss jetzt. Das bauen wir ein Schlösslein. Das ist auf Sand gebaut. Das Material ist billig. Und es sind nur halbe Sachen. Werde recht nüchtern, lieber Timotheus. Überschlag die Kosten. Verlass dich nicht auf diese billige Gnade. Da gibt es einen Evangelisten im Fernsehen. Weißt du, manche Leute sagen, ja, der predigt von der Gnade. Und Gnade ist so sein Steckenpferd. Gnade kann auch ein Steckenpferd sein. Nur noch Gnade, Gnade, Gnade. Aber es gibt keine billige Gnade, hat Bonhoeffer einmal gesagt. Die Gnade, wenn du erlöst bist, du wirst erlöst aus Gnade. Aber dann hat die Gnade seinen Preis. Dann musst du dein Leben ändern. Dann musst du vieles verändern. Die Gnade, ja. Aber der predigt nur von der Gnade. Das tut mir meiner Seele so gut. Und diese Person hört schon 3-4 Jahre diesen Evangelisten da aus Singapur. Gnade. Gnade, Gnade. Pastor, wann sprichst du von der Gnade? Ich habe auch schon vielfach von der Gnade gesprochen und ich liebe die Gnade. Und ich freue mich, dass die Gnade Gottes unter uns ist. Und ich erlebe die Gnade Gottes ständig bei mir. Ich bin für so vieles dankbar, wo Gott seine Gnade an mir erwiesen hat. Ist doch schon wahr. Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen, steht in der Heiligen Schrift. Gott erlaubt, dass wir verschiedene Prüfungen durchmachen, um, damit er feststellen kann, bin ich schon bereit? Wie weit bin ich denn? Habe ich das schon gelernt? Habe ich kapiert? Deshalb ist die Prüfung da, dass er uns testet. Haben wir das kapiert? Wie weit würde er oder wie weit kann er mit uns gehen? Was kann er uns noch anvertrauen und zumuten? Wir sollen zum vollen Mannesalter in Christus heranwachsen, Vater und Mutter in Christus sein. Nicht nur Mitläufer, nicht nur ein Baby, nicht nur ein Säugling. Bei den Prüfungen will Gott sehen, was kannst du? Ja, was kannst du? Kannst du dem Teufel widerstehen im Namen Jesu? Hast du Erfolg da drin? Was hast du gelernt? Was hast du verstanden? Oder hast du nur noch ein Steckenpferd und reitest du auf dieses Pferdchen? Laufe nicht der Gnade Gottes aus der Schule, wenn Prüfungen kommen. Durch Prüfungen will Gott dich weiterführen, will dich heilen an deinen Verletzungen, dich befördern, dass du aufsteigst. Und das ist aufsteigende Höhe durch Prüfungen, durch Tests. Hebräer 12, Vers 11. Erschreck nicht, was ich dir jetzt vorlese. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht viel Freude bereiten, sondern Traurigkeit zu sein. Alle Züchtigung. Nachher aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Die Züchtigung. Mir schmeckt es auch nicht, wenn ich gezüchtigt werde. Ich will es auch nicht. Wer will das schon? Aber viele Christen scheitern geistlich und stürzen ab vom Glauben und fallen vom Glauben ab, weil sie sich im Tal wohlfühlen. Ich möchte hier leben. Herr, ich will nicht so weit hinauf. So wie dieser Lot. Gott sagte, geh aufs Gebirge. Aber nein, Herr, ich kenne da so kleine Städtchen, Soa heißt es angeblich. Ich kenne dieses kleine Städtchen. Lass mich aus diesem Städtchen. Ich bin schon so alt, ich kann nicht mehr laufen. Mein Herz macht nicht mehr mit. Ich kann mir den Lot vorstellen. Und Gott sagt, gut, geh. Aber du siehst, was alles passierte. Er hat im Tal von Sodom, im Jordantal, seine Hütte aufgeschlagen. Hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Weißt du, hier habe ich ein Gymnasium für meine Töchter. Hier habe ich gute Einkaufsmöglichkeiten. Hier ist die Infrastruktur in Ordnung. Sodom war eine tolle Stadt. Aber hier im Tal, Jordantal, baut er seine Hütte. Gott muss ihm das zerstören. Und Gott muss oft unsere Hütten zerstören und uns rausbringen aus Sodom und Gomorra. In aller Liebe. Willst du ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben haben? Da musst du etwas tun. Abraham ging auf das Gebirge. Er sagte hier, auch wenn dieses Gebirge karg ist, ich bleib hier oben. Will nicht im Tal, unten im Jordantal leben. Und ich möchte eine Botschaft rüberbringen. Das easy life, das leichte Leben, das bequeme Leben zahlt sich nicht aus. Ich denke nur an die törichten Jungfrauen. Denk an ihre Geschichte. Es war nur ein Gleichnis. Ja, sie machen sich einfach. Sie machen sich gleich, wozu soll ich dann noch so ein Zusatzgefäß mit Öl mitschleppen? Das ist doch Unsinn. Der Herr kommt bald. Ja, und der Herr verzog und der Herr kam nicht so bald. Geschwister, wir müssen aufhören, dieses easy life, das einfache, leichte Leben zu leben. Erst durch Leid und Kampf, harte Arbeit und Anstrengung, ja, erreichen wir unerreichbare Höhen. Durch Verzicht, durch Opfer, durch Hingabe, durch Widerstand. In der Bibel heißt es einmal, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Überlegt, was das ist. Habt noch nicht bis zum Blut widerstanden? Dann, weißt du, wir müssen durch Scheitern, durch harte Selbstdisziplin. Ich laufe in Schranken, sagt Paulus. Ich zähme mich selbst. So ein Sportler. Der trainiert und trainiert und trainiert und trainiert, bis er seine Goldmedaille hat. In 1. Könige 18 und 19 ist die Geschichte von Elia. Nach seinem Scheitern ist er verzweifelt. Und das ist das Leben eines Christen. Ich möchte dir Mut machen, Bruder, Schwester. Wenn du Probleme hast, du hast Probleme. Das ist normal, dass du Probleme hast. Dass du mal nicht mehr magst, dass du sagst, ich schmeiß alles hin. Ist okay. Gott ist nicht böse auf dich. Und hier dieser Elia, ein Mann Gottes, verzweifelt, liegt unterm Ginsterstrauch und will sterben. Er will sterben. Ich bin nicht besser. Und dann sagt er dem Gott, lieber Gott, komm, hol mich heim. Ich bin allein übrig geblieben. Das war seine Meinung. Und weißt du, was der liebe Gott sagt? Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vom Götzen Baal. Ein anderer, ein David. Der hat die Schnauze voll gehabt, vom Saul gejagt zu werden. Und er geht zu dem Philisterkönig dann nach Gaza und stellt sich als Blödmann vor der Tor, klopft an und Schaum kommt aus dem Mund raus, dass er zaubern können irgendwie. Ja, 1. Samuel 21, kannst du lesen. Er hat Angst. Ja, der Saul, es wird nicht viel fehlen und du siehst, er gibt zu, hat Angst, Befürchtung, es wird nicht mehr viel fehlen und Saul wird mich erwischen. Und jetzt kommt mein Kopf dran. Er macht Tiefen durch. Aber Gott hat es ihm nicht aufgegeben, wenn er da Tiefen durchmacht. Und er blieb nicht lange bei diesem König. Der König hat gemerkt, du, der Mann ist nicht koscher. Der soll lieber woanders gehen. Du siehst, du wirst nicht lange dort aushalten und dort bleiben müssen, wo du denkst, dort werde ich in Ruhe leben können. So im Geistlichen liegen oft Tiefen und Höhen so eng beieinander. Wir sind manchmal himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Sag nicht, das ist was Verkehrtes mit mir stimmt was nicht. Du bist ganz normal, Bruder, Schwester. Das ist der Weg des Menschen. Wir sind ja noch aus Fleisch und Blut. Wenn du nicht mehr zweifeln würdest, wenn du nicht mehr Fragezeichen machen würdest, da würdest du nicht echt sein. Da bist du kein Mensch, da bist du nur ein Roboter. Ja, ein Computer. Aber wir sind noch aus Fleisch und Blut und wir machen diese Dinge durch. Und oft sind es Kleinigkeiten, die uns fertig machen. Die Kleinigkeiten, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Acht auf die Kleinigkeiten. So hier so schön, da geht so schön glatt. Weißt du, so eben. Ach, ich lebe gern in der Ebene, sagst du dein Herz. Achte auf die Kleinigkeiten, damit du nicht vom Weg abkommst. So aus Gewohnheit, aus Routine. Und so viele haben den Herrn verloren, aus Routine, aus Gewohnheit. Achte darauf, dass du immer oben bleibst, dass du immer die Höhe vor Augen hast und fühlst. Ja, es geht hinauf zum Hause Gottes. Lebe bewusst mit Jesus, das ist, wozu ich dich ermutigen möchte. Höre auf die Stimme, achte auf dein Denken. Frag dich. Und deshalb ist es, baue deine Hütte nicht im Tal, bleib nicht hier. Was würde Jesus tun? Er zog weiter. Er blieb nicht stehen. Jesus blieb nicht an einem Punkt stehen. Er zog immer weiter. Von Nazareth, Kapernaum, Judäa, was weiß ich, er blieb nie stehen. Und manchmal hat er sich verkrochen. Ja, Jesus hat auch Angst gehabt. Ja, wo er da wegblieb, ich habe neulich euch vorgelesen, Lazarus war krank, sterbenskrank, und er hat sich versteckt 2 Tage lang, kam er nicht. Man hätte ihn dringend gebraucht. Was würde Jesus tun? Und in der Bibel findest du Jesus ganz anders, wie du denkst. Und ich werde hier im Monat Juli noch einiges über Jesus sagen. Jesus ist total anders. Er war übernatürlich, hat sich sehr menschlich offenbart. Er war ganz Mensch. Er hat nicht einen Heiligen gespielt. Ja, vielleicht ein paar Mal, wo er übers Wasser mal ging oder wo er die Brote vermehrt hat, aber sonst war er ganz normal. Er wird auch manchmal ein bisschen geistlich sein und mal übers Wasser laufen. Aber sonst solltest du normal bleiben. Lebe ganz normal, bleib im Tal, nicht zu lange, bleib nicht bei deinen Problemen hängen, verlieb dich nicht mit deinen Problemen. Herr, ja, hier so gut sein, Sodom und Gomorra, lieber Lot, denk dran. Unser Leben ist voller Einschnitte, deshalb du brauchst diese Fähren, die dich rüberbringen. Manchmal musst du warten, bis die Fähre kommt, aber es ist Zeit, dass du dich dort anstellst und wartest, bis ich rübergeführt werde. Wenn du das Ziel erreichen willst, musst du durch die Fjorde, musst du durch die Einschnitte, musst du durch die Tiefen gehen. Und du musst sogar die Fähren benutzen. Du musst die Fähren benutzen. Du musst dich daran gewöhnen. Ja, dann am Schluss, wenn du ein paar Mal das gemacht hast, das geht dann mit links. Gott sei Dank, dass die Ferien gibt. Ich bin Gott dankbar dafür, dass es Möglichkeiten gibt und Hinweise gibt, wie das läuft und funktioniert. Wenn kein Weg mehr da ist, dann ist Gott bei dir. Dann macht er dir Weg, wo kein Weg ist. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, wird uns nichts erspart bleiben. Noch einmal, es gibt keinen Menschen, der noch nicht weinte. Es gab keinen Menschen, der noch nicht zweifelte. Es gab noch keinen Menschen, der nicht am Leben verzweifelte. Es gab solche Menschen nicht. Diese Tage habe ich eine Statistik, eine Zahl bekommen, dass jeder fünfte Mensch eine Nahtoderfahrung hatte auf der Welt. Jeder fünfte Mensch, in welcher Form auch immer, ob es Narkose war, ob Koma war, ob er Herzstillstand hatte, eine Operation und so weiter, hat er Nahtoderfahrung gehabt. Weißt du, bleib nicht dabei. Diese Menschen, die das durchlebten und nicht verstanden haben, um was es geht, leben hinterher viel bewusster. Viel bewusster. Bleib nicht im Tal stehen. Bleib nicht bei deinen Ängsten und Befürchtungen. Denn das, was ich befürchtet habe, wird mich treffen. Deshalb hüte dich vor diesen Dingen. Bleib nicht bei deinen Verletzungen und bedauere dich nicht und bemitleide dich nicht und suche nicht Mitleid bei anderen Leuten. Ach, weißt du, was die mir alles zugetan haben? Meine Eltern und weiß ich. Mach nicht diese Seelenstriptease und erzähl nicht allen Leuten in der Seelsorge, was alles mit dir los ist. Ja, bleib nicht. Ja, du hast einmal die Sachen bekannt, bist einmal gelöst worden von den ganzen Flüchen und Verdammnissen. Das reicht. Geh weiter. Bleib nicht bei deinen Verlusten, bei deinen Fehlschlägen, bei deinen Niederlagen, bei deinen verlorenen Schlachten. Rapple dich wieder auf und sag, ich mach weiter, ich bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen bei deiner Beleidigung und deiner Verspottung, deiner Verachtung, deiner Kränkung, dein Missbrauch. So viele Menschen sind missbraucht worden, besonders Frauen. Ja, sind missbraucht worden, wie auch immer vergewaltigt, aber du musst damit leben können, abschütteln können und weitergehen und sagen, ich bin erlöst. Ich bin auch von diesen Dingen, was passiert ist in meinem Leben, erlöst durch Jesus Christus. Ich denke nur an die Geschichte von Josef, dem Patriarchen. Seine Brüder haben ausgelacht und ihn verspottet. Siehe, der Träumer kommt. Oh, der Phantast kommt. Ja. Und sie haben ihn in eine Grube geworfen. Das war Missbrauch. Perfekt. Sie haben ihn, ja, zerbrochen. Eigene Brüder, eigene Familie. Und Jesus dann als, und diesen Josef als Sklaven verkauft und 20 Jahre nichts mehr von diesem Kerl gehört. Bleib nicht auf dem Weg stehen. Mich haben sie in eine Grube geworfen. Mich haben sie verkauft. Also ich habe mein Leben mal keinen Sinn, keinen Wert. Gib dich nicht auf. Mach weiter, schüttel das Zeug weg. Nach mir die Sinnflut. Achte das gering. Paulus sagt, ich achte das für Kot, was da alles passiert ist, was da alles gewesen ist. Achte das für Mist, für Dreck. Bleib nicht auf dem Weg stehen. Geh weiter mit Gott. Und Josef ging weiter. Du, ich sag dir eines als Christ, in dem Moment, wo du gläubig wirst, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich weiß jetzt, wovon ich rede, bin auch aus dem gleichen Holz geschnitzt wie auch ihr. Die Ungläubigen werden dich nicht verstehen als Christ, als Kind Gottes. Die werden mit dir reden, aber die denken, du wirst von einem anderen sterben. Du bist nicht von, ja, du bist nicht mehr Bürger dieser Welt. Du bist versetzt an himmlische Orte. Für sie bist du ein Träumer, ein Phantast, ein Fanatiker, ein Spinner. Ich weiß nicht, was du alles schon gewesen bist. Ein Pharisäer, ein Schwärmer, auch ein wunderlicher Kauz, ein seltsamer Heiliger oder Heiliger. Das muss so sein. Geschwister, das muss so sein. Wenn das nicht so ist, stimmt bei dir was nicht. Da soll es schnell Buße tun und fragen, Herr, mit mir stimmt was nicht. Die reden alle gut von mir. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 26, denn wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Wehe euch. Mach dich gefasst. Mach dir nichts draus, wenn deine Mitmenschen dich bekämpfen, dich verfolgen, dich verachten, dich verspotten. Mach dir nichts draus. Ja, ich habe eines gelernt. Mir ist alles Schnuppe. Mir ist alles egal. Mir macht nichts aus, wenn die mich kopieren. Die sollen mich kopieren. Ja. Lese ich manchmal Predigten auf irgendwelche anderen Homepage-Seiten, die sind ja von mir, aber das haben sie rausgegeben als ihre Predigten. Mir ist vollkommen egal, wenn sie mir nachmachen, wenn sie mich plagen oder einen herabwürdigen und abwerten nicht dankbar sind, einen beschimpfen und einen noch sogar noch mit Dreck bewerfen. Ist mir auch egal. Ich lebe noch und fühle mich sehr wohl dabei. Ich lebe. Ich weiß, was Wasser gibt, wo man sich abwaschen kann und wo man sich reinigen kann. Mach dir nichts draus, wenn sie über dich reden, über dich schreiben. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter Zeitung, Druckerschwärze haben die Leute schon über mein Leben verschrieben. Ach, die BZ hier, die Bild-Zeitung und dann RTL und Sat1, diese ganzen Sender, wie viele Programme sie schon gesendet haben. Ich selber sitze im Auto und höre Radio, damals war glaube ich 100,6, dann höre ich und dann fragen sie, was halten sie von Pastor Matutis? Und das ist ein altes Weib, das angerufen worden ist und sagt, ja, ich habe von ihm was gehört und was gelesen, aber ich verstehe nicht, was er will. Verstehst du? Ihr braucht auch nicht zu verstehen, das alte Weib. Das interessiert mich auch gar nicht. Verstehst du? Aber ich höre meinen Namen im Radio. Hier, 100,6. Mir ist egal, wenn sie einen zerreißen, einen kritisieren. Und soll ich dir was sagen? Wenn Leute nicht mehr über dich reden, bist du stinklangweilig. Du bist nicht mehr interessant. Nur über interessante Leute spricht man, schreibt man, diskutiert man, kritisiert man. Ja, wenn der Film gut war, da wird der Film zerrissen von den Kritikern. Oder das Musical oder was auch immer ist. Langweilige Menschen, über die spricht man nicht, die haben nichts zu sagen. Halte dich nicht bei dem Geschwätz der Leute, das geht hier rein und da raus. Ich predige immer Durchzug. Ja, hier rein und da raus wieder. Nimm das nicht so ernst. Alles ist vergänglich und nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Ignoriere das Geschwätz. Bleib nicht im Tal stehen. Bleib nicht im Tal der Todesschatten, wenn alles vorbei ist oder wenn alles drunter ist und drüber ist. Beachte es gar nicht, übersehe es, ignoriere es. Ignorieren ist eine ganz starke Waffe. Nimm keine Notiz. Antworte ihnen nicht. Weißt du, wenn Leute mich beleidigen, dann blockiere ich das auf meiner Facebook-Seite. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ich lasse sie in Ruhe, sie sollen mich auch in Ruhe lassen. Ganz einfach. Ich habe gar keine großen Probleme. Weißt du, sei gleichgültig gegenüber das, was die Leute sagen und schreiben. Bei dir soll das abprallen wie das Wasser bei der Gans. Verstehst du, schüttelt sich ein bisschen und dann prallen die Perlen ab. Zum Napoleon kam mal sein Diener und sagt, Majestät, hören Sie nicht, was die Engländer über Sie sagen. Sie sind kein richtiger Kaiser. Sie haben sich selbst die Krone aufgesetzt und wie Sie dich beleidigen, Sie beleidigen. Majestät, hören Sie das. Dann sagt Napoleon, so wie er da stand, lass die Engländer sagen, was sie wollen. Sie können nicht verhindern, dass ich das bin, was ich bin, Kaiser von Frankreich. Lass die doch sagen. Lass die Heiden, lass die Gottlosen sagen, was sie wollen. Sie können nicht verhindern, dass du ein Kind Gottes bist. Ein Jünger Jesu Christi. Ja, egal was die Leute sagen, der Träumer kommt. Ja, 1. Mose 37, Vers 15. Da fand ihn ein Mann, den Josef, wie er umherirrte auf dem Feld. Und da fragte dieser Mann diesen Josef und sprach, was suchst du? Er sagte, ich suche meine Brüder. Sag mir, wo hüten sie die Schafe? Und du siehst, diese gemeinen Brüder schmeißen ihn in der Grube, haben ihn so zugesetzt und er ging diesen Leuten nach. Er sucht seine Brüder. Josef haderte nicht mit seinem Schicksal. Und genau, auch du hadere nicht mit deinem Schicksal, egal was dein Schicksal ist, mit der Bosheit deiner Leute, deiner Brüder, deiner Schwestern, deiner Familie, deiner Gemeinde oder deiner Gesellschaft. Hadere nicht. Ach, was die mir zugesetzt haben. Die 10 Brüder, ach, wie die mich gequält haben. Die haben mich in die Grube geworfen. Josef gab sich nicht auf. Er blieb bei seiner Vision und seinem Traum. Und er wusste, die Dinge werden kommen, die ich geträumt habe. Bleib bei deiner Vision. Bleib nicht im Tal und sag, jetzt ist die Welt für mich zusammengebrochen. Alles ist vorbei. Alles ist shit. Er gab sie nicht auf. Er machte aus seinem Leben jetzt ohne diese Brüder, ohne den Papa und ohne der Mama das Optimalste. Und der Herr war mit Josef. Ein tolles Wort. Und der Herr war mit Josef. Josef diente weiter mit seiner Gabe. Weißt, dann einer von uns vielleicht hätte gesagt, also ich werde nie mehr träumen, ich werde nie mehr weissagen, ich werde nie mehr was sagen. Verstehst? Ich gebe es auf. Aber er hat gerade seine Gabe weiter ausgebaut, sich weiter profiliert. Das hat Josef gemacht und wurde zu einem professionellen Traumdeuter, sammelte weitere Erfahrungen im Gefängnis, bis die Stunde Gottes kam und er wusste, das, was ich geträumt habe, das, was der liebe Gott mir gesagt hat, das wird kommen. Und meine Eltern und meine Brüder, sie werden zu mir kommen und sie werden sie von mir Knicks machen. Wir müssen über Täler und Tiefen, über große Abgründe und ja, wir müssen Nullpunkte erleben. Wir müssen diese Dinge alles durchmachen. Uns wird nichts erspart bleiben. Aber wie jeder Tunnel am Ende des Tales ist, jedes Problem ein Ende, so hat auch jedes Problem ein Ende. Mach nichts draus, halt dich nicht auf, bleib nicht auf halbem Weg stehen. Das Tal, die Wüste, ist nur der halbe Weg. Die Prüfungen und das Leiden, die Schwierigkeiten, das sind nur halbe Sachen. Das Wichtigste ist, du kommst ans Ziel. 1. Mose 11, Vers 31. Noch etwas ganz schnell zum Abraham. Mach eine ganze Sache, mach keine halben Sachen. Wenn du im Tal bist, geh weiter. Marschier weiter. Bleib nicht stehen. Auch sogar Vater Abraham macht hier Dummheiten. In aller Liebe. Er nahm, ja, Gott hat Abraham gerufen, geh du aus Ur in Chaldea, aus deinem Vaterhaus und so weiter. Und was passiert? Der Vater, dieser Herr Tara, übernimmt die Führung. Und Tara nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarah, Abrahams Frau, und zusammen zogen sie aus Ur in Chaldea aus und zogen nach Kanaan. Gott ruft dich und nicht den Papa und nicht die Mama und nicht den Bruder und nicht die Schwester. Aber unser Abraham, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, du sollst Vater und Mutter ehren. Das Gesetz gab noch damals gar nicht. Aber natürlich, diese Urgesetze haben schon immer existiert. Und da heißt es, aber als sie nach Haran kamen, da ließen sie sich dort nieder. In Haran. Das war eine Weggabelung, eine Handelsstraße. Ja, der eine blieb in Sodom und der andere blieb in Haran. Ja, da blieb er. Bleibe nicht in Haran. Siedle dich nicht im Jordantal, so wie Lot. Der hat dort alles verloren. Bleib nicht auf dem halben Weg. Gott will uns weiterführen, Geschwister. Und deshalb, bleib nicht im Tal. Bleib nicht bei dem Alten, was du erlebt hast, bei den alten Geschichten. Erlebe was Neues heute mit dem Herrn. Mach neue Erfahrungen. Abraham zog weiter, nachdem der Vater tot war. Und dann hatte er erst die Verheißung bekommen. Aber in Haran ist die Sarah unfruchtbar geworden. Da hat er keine Verheißung gehabt, da keinen Sohn gehabt und so weiter. Es ging alles gemütlich weiter. Gott will dich weiterführen. Nicht nur, dass du gemütlich lebst, sondern Gott will, dass du das ganze heilige Land durchwanderst. Und er will dir das Land geben. Bleib nicht auf dem halben Weg stehen. Das ist meine Botschaft heute. Bleib nicht im Tal stehen. Bleib nicht bei deinen Problemen stehen. Halt dich nicht bei deiner Krankheit auf. Die kommt und die geht. So wie sie gekommen ist, so wird sie auch gehen. Glaub mir das, wenn du richtig kapierst und richtig lebst und richtig handelst. Das passiert im Leben. Und wir sollen da ganz vernünftig sein. Ist von selbst gekommen, ich habe nicht gerufen, nicht bestellt. Und die wird auch von selbst gehen, wenn ich Gott die Sache abgebe und Gott anvertraue. Lieber Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du keine halben Sachen machst und dass du keinen halben Weg mit uns gehst, sondern du machst eine ganze Sache mit unserem Leben, lieber Heiland. Ich danke dir. Und wir sollen uns nicht mit Menschen einlassen, mit halb erlösten Menschen, die unsere Zeit stehlen und unsere Zeit im Tal zu verbringen. Nein, du willst, dass wir weiterziehen, dass der Heilige Geist uns weiterführt, dass wir einfach das Ziel konsequent auf das Ziel zugehen, konsequent dem nachjagen, was vor uns liegt, diese Krone. Paulus sagt, ich laufe in Schranken und ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Herr, und genau das möchten wir tun, dem vorgestreckten Ziel nachjagen und einfach hier dabei sein und eine ganze Sache machen. Jesus, wir wollen entschieden sein, dir nachzufolgen. Oh, Herr Jesus, wir möchten den Willen des Vaters im Himmel tun und wir möchten über uns selbst hinauswachsen. Über uns selbst hinauswachsen. Und wir möchten nicht stehen bleiben an irgendeinem Punkt. Heiliger Geist, stärke uns, dass wir ja mutig weitergehen, wenn es auch steil und steinig wird, dass wir einfach weitermachen in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Bis wir vor dem Thron Gottes stehen, bis wir die Vollendung erleben, bis wir die Berufung, ja, schauen wie ein Josef, dass du alles gut gemacht hast. Die Brüder haben böse gemeint mit einem, böse gedacht, aber du hast mit der ganzen Sippe, mit der ganzen Familie nur Gutes im Sinne gehabt und hast den Josef benutzt als ihren Retter. Lieber Heiland, benutze auch uns das als Retter, als Heilande, als Menschen, die, ja, die den Willen Gottes tun und dich, Herr Jesus, in diese Welt hineintragen. In Jesu Namen. Amen. Praise